Müller, sofort zum Chef, nicht zum Abteilungsleiter, nicht zum Vorgesetzten, zum Chef wirst du gerufen. Stell dir das vor und du weißt genau warum. Du hast es verbockt, nicht nur ein bisschen, so richtig. Ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Das ist nicht so lapidar. Diesen wichtigen Auftrag, der für die ganze Firma so wichtig war, in den Sand gesetzt. Vielleicht den besten Kunden verkrault, von dem die Firma lebt. Du hast es so richtig verbockt. Bist also auf dem Weg zum Chef und natürlich geht dir manches durch den Kopf. Was wird es jetzt geben? Eine Abmahnung? Natürlich eine Standpauke, wahrscheinlich die Entlassung. Du überlegst dir, was kann ich ihm sagen? Wie kann ich es irgendwie noch gut machen? Kann ich mich rausreden? Welche Ausrede kann ich finden? Aber irgendwann wird dir klar, am besten ist einfach, dich hinzustellen, zu sagen, okay, es ist wahr. So ist die Lage. Ich habe es verbockt. Das ist die Situation, die Paulus uns beschreibt im Römerbrief, den ersten drei Kapiteln. Menschen haben es verbockt so richtig. Paulus spricht drei Personengruppen an. Da gibt es die einen, die sind ganz locker drauf. Die sagen, das ist mir eh egal. Die Sache mit Gott geht mir ja nichts an. Aber Paulus sagt, das wird dir nichts helfen. Du wirst dennoch vor ihm stehen und dich vor ihm verantworten müssen. Da gibt es die anderen, die sagen, ja, das tut euch recht, ihr Unmoralischen. Ich lebe nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Ich versuche so gut zu leben, wie es nur geht. Aber Paulus sagt hier, pass auf, Gott hat einen anderen Maßstab, er ist der Heilige. Nur eine einzige Schuld, du hast keine Chance vor ihm. Und jetzt kommen die Religiösen und sagen, ja, die zwei, die haben es verbockt, ganz klar. Aber ich versuche nach Gottes Maßstab gerecht zu leben. Und jetzt kommt Paulus und sagt, du, der Maßstab Gottes ist nicht deiner. Gott ist heilig. Nur eine einzige Schuld. Du hast es verbockt. Römer 3, 23 wird das auf den Punkt gebracht. Daran sind die Menschen alle gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Lieben, das ist die Bankrotterklärung der Menschheit. Nichts rauszureden. Gott, der Heilige, das ist der Maßstab. Und an der Stelle, wo wir uns hinstellen müssen und sagen, ja, wir haben da auch keine Ausrede, da kommt im Römerbrief, falls du ihn schon einmal gelesen hast, wird es dir aufgefallen sein, diese unglaubliche Wende, da mit, von einem Schlag auf dem anderen, da gibt es nichts mehr zu sagen, außer eines, Jesus Christus. Er ist diese unglaubliche Wende. Das ist es, was ihr an Karfreitag bedacht habt. Er hat am Kreuz die Hände ausgestreckt. Er hat das Opfer gebracht, das wir nicht hätten bringen können. Er hat das Lösegeld gezahlt, das wir nie zahlen hätten können. Er hat die Suppe ausgelöffelt, die wir uns eingebrockt haben. Das ist Jesus. Und in Römer 8 bringt Paulus diesen Gedanken noch einmal ganz final auf den Punkt. Heute an Ostern, lasst uns das hören. Ich lese aus Römer Kapitel 8. Kann man wirklich noch mehr erwarten, ihr Bamberger? Könnt ihr noch mehr? Gibt es noch mehr, was ihr erwarten könnt? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat sie seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Ein erster Gedanke: Gott ist für dich. Ich finde, an sich sind das schon schöne Worte, für dich. Wenn einer kommt und hat etwas dabei, ein schönes Paket, du, das ist für dich. Schön, du packst es aus. Wunderbares Geschenk. Vielleicht mit 18. Der Vater nimmt dich an die Hand. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Wäre schön. Vater nimmt dich an die Hand, geht mit dir raus, stellt sich vor die Garage, macht die Tür auf, sagt: Für dich. Ist nur so ein Kleinwagen, nur so ein Porsche 911. Ist für dich. Wunderbar. Noch schöner ist es doch, wenn Menschen sagen: Ich bin für dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin an deiner Seite. Stellen wir uns noch einmal die Situation vor, vor Müller, als er zum Chef geht. Auf dem Weg dorthin schlottern ihm die Knie. Der Popo geht ihm auf Grundeis. Natürlich, da wird jedem von uns die Düse gehen. Er steht vor dem Büro, Riesenbüro vom Chef und weiß, gleich geht die Türe auf. Und dann darfst du rein. Und dann, oh nein, kommt die Sekretärin vorbei, sagt: Müller, ich weiß, Sie müssen gleich zum Chef. Ich will es Ihnen nur sagen. Keine Ahnung warum. Aber der Chef mag Sie. Er fand Sie schon immer super. Er hat gesagt, das war ein kleiner Ausrutscher. Ich werde ihm nur sagen: Müller, gib weiter Gas. Hey, wie ist das? Wenn einer sagt: Für dich. Ich bin heute gekommen zu euch Bambergern, um zu sagen, Gott ist für dich. Ich soll dir das ausrichten. Auf deiner Seite. Das ist der Hammer. Ein zweiter Gedanke: Das für dich hat Gründe. Wir kennen das alle. Es war ein heftiger Streit. Hast dich gefetzt und wie es im Streit manchmal so ist, du hast Worte losgelassen, die wolltest du nie sagen. Und dann ist es raus. Und man kann diese Worte nicht zurückholen. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich Worte zurückholen wollte, dass ich meiner Frau gesagt habe, ich hab's nicht so gemeint. Es ist mir rausgerutscht. Es tut mir leid. Okay, das ist passiert. Ihr sprecht euch aus. Der andere sagt, der ist okay. Ich vergeb's dir. Aber einige Wochen später gibt es wieder eine ähnliche Situation und dann sagt er, genau wie damals. Und immer wieder lässt er solche Spitzen raus. Und immer wieder merkst du, er hat zwar gesagt, es ist vergeben, aber es ist nicht vergeben. Hey, da steht's. Aber woher wissen wir, dass es nur Worte sind? Vielleicht sagt das Gott einfach so, aber meint er das wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Ziemlich gute Freunde. Ich finde, das ist ein schöner Film. Da gibt es eine Szene, die berührt mich. Da ist ja dieser ältere, sehr gediegene Herr, der es im Leben zu etwas gebracht hat. Nur dummerweise sitzt er im Rollstuhl. Und dann ist dieser junge Mann, der es im Leben noch nicht so viel gebracht hat. Und irgendwie merkt man, der kriegt sein Leben nicht so richtig auf die Reihe. Selbst bei diesem älteren Herrn lässt er einen Lapsus nach dem anderen los. Dann soll er diesen älteren Herrn irgendwo hinfahren mit dem Auto. Sie stehen vor so einer großen Kiste und dieser ältere Herr soll hinten rein. Und dann schaut sich der Junge das an und sagt, nein, nein, nein. Ich kann Sie da nicht hinten rein verfrachten. Berührt mich, finde ich ganz nett. Und dann steht daneben ein Auto, das ist noch eingepackt. Aber man weiß schon, da ist eine richtig coole Karre drin. Und er schaut das Auto an und sagt, wir fahren mit dem. Dann macht er die Abdeckung ab, Maserati. So ein richtig geniales Auto. Dieser ältere Herr weiß ganz genau, wenn ich ihm das Auto überlasse, er fährt nicht so, wie ich es gedacht habe. Und dann macht er es, gibt ihm den Schlüssel, lässt ihn fahren. Und der junge Kerl fährt genau so, wie er es nicht hätte tun sollen. Wow. Die Männer, wir wissen, was das bedeutet. Wenn wir hingehen und sagen, hier, ich gebe dir den Schlüssel, darfst fahren. Das ist ein Zeichen, Zeichen des Vertrauens. Aber was Gott uns gegeben hat, das ist ein viel, viel größeres Zeichen des Vertrauens. Er hat uns das Kostbarste gegeben, was er überhaupt nur hat geben können. Und Paulus sagt damit, ihr Lieben, das ist ein Beweis, das ist der Beweis der Liebe Gottes. Es sind nicht nur Worte, es sind nicht nur Versprechen. Es ist nicht irgendwie so ein Maserati, ist das Beste, was er hätte geben können. Und Jesus, der Sohn, ist bewusst für uns diesen Weg gegangen. Er hat sich für uns, er hat sich für dich gegeben. Das ist ein Fakt. Wenn wir also überlegen, ob das nur Worte sind, dann können wir sagen, nein, es sind nicht nur Worte, es sind Fakten. Gott hat alles gegeben, was er hätte geben können. Wenn du das annimmst, wenn du sagst, okay, Jesus, ich will das für mein Leben annehmen, dann gilt es dir. Dann gelten dir nicht nur Worte, dann gelten dir Fakten. Ein dritter Gedanke. Und das heißt, Ende der Anklage. Wisst ihr, was diese Pose bedeutet? Ein Fotograf hat mir mal gesagt, wenn du eine hohe Leitungsfunktion hast, solltest du dich so fotografieren lassen. Das heißt, ich handle. Aber die Hand hinter dem Rücken heißt, ich habe noch etwas in der Hinterhand. Ich habe noch etwas in der Hinterhand. Das kann ich herausholen, wenn es sein muss. Ist das die Pose Gottes? Ich habe noch etwas in der Hinterhand? Viele Menschen haben noch etwas in der Hinterhand. Und du weißt, okay, du solltest vorsichtig sein. Er kann es rausholen, wenn er es will. Er kann zum richtigen Zeitpunkt das rausholen und dir vorwerfen. Aber jetzt hör, was Gott sagt. Niemand darf dich mehr anklagen. Niemand darf sich vor dich stellen mit dieser Pose. Gott tut es nicht. Das hat Jesus von Anfang an gesagt, Johannes 12, 47. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Gott will nicht, dass du aus Furcht mit ihm lebst. Dass du denkst, er hat noch etwas in der Hinterhand. Er hat dich ganz und gar lieb. Das gilt immer und zu jeder Zeit. Darauf darfst du dich verlassen. Er will dich nicht anklagen. Aber das gilt auch für alle Menschen um dich herum. Und wisst ihr, wir sollten als Christen wirklich befreit leben. Da darf niemand kommen und sagen, ich habe etwas gegen dich. Da darf keiner kommen und sagen, du bist zu klein oder zu groß. Du hast ein paar Kilo zu viel auf der Waage. Bist nicht erfolgreich genug, bist nicht schlau genug, du bist nicht, was weiß ich, alles genug. Wir leben in einer unglaublich erfolgsorientierten Welt. Und so oft hören wir, dass wir an irgendeiner Stelle nicht genug sind. Und jetzt kommt Gott und sagt, du bist mir recht. Du bist mir recht. Alles okay. Und lass dir von niemand einreden, du wärst irgendwie nicht recht. Das darf kein Mensch über dich sagen. Dann kommt der Teufel und sagt, schon wahr, das stimmt. Das gilt für deinen Mann und das gilt für deine Freundin und das gilt für deine Kinder. Bei dir ist es dummerweise ein bisschen anders. Nein. Niemand. Niemand darf dich verurteilen. Und übrigens, du selbst auch nicht. Hör auf damit. Lass es bleiben. Diese Selbstanklagen, die wir alle kennen. Weil er für dich ist. Weil er es entschieden hat. Weil er sagt, du bist mir wirklich recht. Ich hab dich lieb, weil er heute Morgen hier ist und dich anschaut und sagt, wie bin ich stolz auf dich? Wie bin ich froh, dass es dich gibt? Wie bin ich auf deiner Seite? Das ist er. Wer könnte es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Das ist krass, oder? Niemand darf es wagen. Ihr Lieben, ich finde, das ist so eine tolle Botschaft. Das ist Ostern. Das ist Freiheit. Und am liebsten würde ich sagen, so und jetzt Punkt und Amen. Das ist eigentlich kurz vor dem Paradies. Das Komische ist aber, der Text geht weiter. Und jetzt schauen wir uns an, wie der Text weitergeht. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Punkt, nichts, Ende. Aber jetzt geht es weiter. Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Man geht wirklich mit uns um, wie schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wie passen diese Verse zu dem, was wir gerade gehört haben? Wenn Gott uns doch so liebt, wenn ihm diese ganze Welt gehört, wenn er allmächtig ist, dann wäre es für mich logisch, dass wir ab jetzt nur noch auf der Sonnenseite leben. Nur noch Erfolg. Nur noch gesund. Nur noch fröhlich. Nur noch schönste Lebensumstände. Läuft da etwas verkehrt? Die Antwort liegt zwischen Karfreitag und Ostern. Es gibt diese Zwischenzeit. Jesus geht ans Kreuz. Er besiegt am Kreuz den Tod. Der Tod ist schon am Kreuz besiegt. Nicht erst an Ostern. Am Kreuz, am Ende sagt er, es ist vollbracht. Danach gibt es ein Erdbeben. Danach ist die Finsternis zu Ende. Es wird wieder hell. Danach stehen sogar Tote auf. Das ist der Sieg, definitiv. Aber die Auferstehung kommt erst danach. Dazwischen gibt es eine Zwischenzeit. Und das ist wie eine Metapher. Leben wir, ihr Lieben, wir leben in dieser Zwischenzeit. Das ist es, was hier auf dieser Erde noch gilt. Und diese Zwischenzeit, die macht es manchmal nicht ganz einfach. Da gibt es noch Leid. Leid durch andere Menschen, die uns Leid zufügen. Leid durch Umstände, Leid durch Krankheit. Es gibt so unglaublich viel Leid in dieser Welt. Mag sein, dass du das bisher noch nicht erlebt hast. Mag sein, dass du noch kein so schweres Leid erlebt hast und dann sagen kannst, ach, gehe ich ja locker durch. Ich glaube, im Leid gibt es immer zwei Situationen. Es gibt die einen, die sitzen auf der Tribüne und es gibt die anderen, die sind unten in der Arena. Wenn du auf der Tribüne sitzt, dann kannst du relativ leicht sagen, boah, das mit dem Leid halte ich doch durch. Sag es nicht so leicht. Wenn du unten in der Arena bist, dann ist es anders. Als Pastor und Seelsorger begleite ich immer wieder Menschen unten in der Arena. Da sitze ich bei einer guten Freundin. Unsere Kinder sind genauso alt. Joshi ist mit unseren Kindern aufgewachsen. Erst vor kurzem war er noch da beim Grillen. Jetzt ist er tot. Unschuldig. Mit dem Motorrad ums Leben gekommen. Was willst du der Mutter sagen? Sie glaubt an Jesus. Sie lebt mit ihm. Sie hat sich ja jeden Tag für ihre Kinder gebetet. Die Arena des Leides kann manches Mal so hart sein, dass es wirklich an unserem Glauben zehrt. Dass diese Spannung manches Mal fast nicht auszuhalten ist. Und ich glaube, diese Frage des Paulus, was kann uns aus seiner Hand reißen, ist keine rhetorische Frage. Das ist eine erlebte Frage. Das ist in seinem Leben abgedeckt mit Situationen, wo er gedacht hat, jetzt halte ich es wirklich nicht mehr aus. Wo er wahrscheinlich kurz davor war, die Sache mit dem Glauben am Nagel zu hängen und zu sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht auf, das macht keinen Sinn. Warum sitze ich hier in der Zelle? Warum dieser ganze Mist? Wenn er das sagt, dann ist das durchlebt, durchlitten. Nichts kann uns am Ende aus seiner Hand reißen. Da steht nicht, mein Glaube ist so stark, dass ich immer bei ihm bleiben werde, weil ich so toll bin. Das ist so defensiv, wie er das sagt, und trotzdem so, und gerade deshalb, so ein Riesenzuspruch. Er hält mich in seiner Hand. Das gilt. Er hält dich in seiner Hand. Und ihr Lieben, das ist auch Ostern. Das ist auch der Sieg, das ist sein Sieg. Er ist hier und er sagt, du, ich stehe ganz auf deiner Seite. Du bist mir recht. Und ich halte dich in meiner Hand. Egal was kommt, in dieser Zwischenzeit. Ja, es ist deine Zwischenzeit. So ehrlich ist der Text. Da gibt es viel Erfreuliches, da gibt es wie heute viel Sonnenschein. Aber es gibt auch Leid. Und dann ist er dabei. Und er hält dich in seiner Hand. Das ist auch Ostern. Egal wie es kommt, wir leben von diesem Sieg. Ich möchte beten. Danke, dass du das so ganz klar und eindeutig gesagt hast und danke für diese Fakten, die du geschaffen hast. Wir sind dir recht. Weil du diese Gerechtigkeit geschaffen hast, die wir annehmen dürfen, danke. Und danke, dass du mit unserem Leben in jeder Situation mit dabei bist. In diesen guten Zeiten, wo es so schön läuft, aber auch in den schwierigen Zeiten, die wir manches Mal nicht mehr verstehen. Danke, dass du uns hältst, mitten im Leid. Danke für Ostern. Amen.